Orientierung und Produktivität auf der Kommandozeile. Diesmal zum Thema der systematischen Fehlersuche.
Dankeschön. Hallo, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich auch total, dass wir uns wieder in Person sehen dieses Jahr. Ich stelle mich erstmal kurz selber vor. Wie gesagt, mein Name ist Silke Meyer. Ich wohne in Berlin. Ich bin eigentlich Politologin und arbeite seit 15 Jahren ungefähr als Linux-Admin. In meinem Leben gibt es so zwei Baustellen, würde ich sagen. Eins ist die kleine Firma DMX Systems, wo wir eine freie Software entwickeln, mit der man semantische Datenplattformen bauen kann. Die habe ich vor 2 Jahren hier vorgestellt, also auf den Online-CLT. Da entwickeln wir auch gerade ein neues Projekt, das heißt Linka und wird eine Kollaborationsplattform für zweisprachige Teams, die dort Dokumente reinladen und in einem simultan übersetzten Chat diskutieren können. Die wird auch frei verfügbar sein, wenn sie fertig ist. Und das Zweite, wovon ich lebe, ist eine Arbeit beim DFN-Verein, Deutsches Forschungsnetz, also Verein zur Förderung eines deutschen Forschungsnetzes heißen wir. Der Verein existiert, um Kommunikationsinfrastruktur für die Wissenschaft auszubauen. Gibt es schon ein paar Jahrzehnte. Das heißt, wir schaffen Rahmenverträge für Hochschulen, um ans Internet angebunden zu werden, betreiben das XWIN, das Forschungsnetz selber und diverse Services on top. Mein Thema ist da Single Sign-On im Hochschulumfeld. Wir betreiben da halt eine Föderation für verteiltes webbasiertes Single Sign-On. Und in dem Kontext haben wir eine Hotline, wo Hochschuladmins sich an uns wenden können. Und auf all dem, was bei mir da so aufläuft, habe ich halt diesen letztjährigen und den diesjährigen Vortrag gemacht, weil ich halt auch sehe, dass nicht alle Admins Linux administrieren und nicht alle ständig auf der Command-Line arbeiten, sondern vielleicht auch in irgendwelchen Appliances da mehr zu Hause sind. Und genau, das heißt, ich dachte, ich mache noch mal zum systematischen Fehlersuchen auf so einem Linux-System einen Vortrag. Daher kommt diese Idee. Bei uns kann man auch arbeiten. Ich habe hier mal den Link zu unseren aktuellen Jobausschreibungen auf die Folie gemacht. Da suchen wir gerade verschiedene Leute, technische und auch nicht technische Stellen und freuen uns über neue KollegInnen. Was haben wir heute vor? Zuerst schauen wir ein bisschen, wie man sich organisatorisch möglichst gut darauf vorbereiten kann, dass mal irgendwelche Ausfälle passieren. Dann als nächstes, wie man sich Schritt für Schritt tiefer in so ein Problem reinfressen kann. Was es sich lohnt, in der Nachbereitung alles zu dokumentieren und ja, wie vielleicht. Dann konkreter zum Umgang mit Fehlermeldungen. Wo findet man die? Wie können die aussehen? Wie kann man versuchen, die zu verstehen? Und wenn die Zeit reicht, gibt es noch so ein Mini-Demo-Beispiel, das natürlich jetzt ein bisschen konstruiert ist. Ne? Wenn man sich halt so einen Fehler ausdenkt, dann ist das natürlich nie so eine echte Situation. Genau, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Genau, an der Stelle auch gleich ein Disclaimer, ne, zum Thema, das ist ein bisschen konstruiert. Ja, schon klar, das ist jetzt hier eine Zusammenstellung von Tipps und ein paar wenigen Tools aus irgendwelchen verschiedenen Kontexten. Aber es gibt natürlich nicht so den einen Trick, so löst man alle Probleme, sondern jede Situation ist wieder anders und es ist irgendwie schon wichtig, eine Arbeitsweise sich anzueignen, wie man damit umgeht, aber so den einen Trick habe ich hier natürlich jetzt auch nicht. Ich habe so ein Pad eingerichtet, wie es in den letzten Jahren gab. Falls jemand selber Anregungen hat, könnt ihr die da gerne reinschreiben. Ich fand das letztes Jahr hinterher sehr schön, die Tipps der anderen Leute da noch nachzulesen. Da ging es ja viel um Tools und es gibt natürlich nie nur eins, sondern immer ganz viele. Also gerne Vorschläge da reinschreiben. Okay, zu organisatorischen Maßnahmen im Team. Was tun, wenn das Monitoring rot wird? Da ist ja meistens sofort die Situation, man hat so ein Spannungsfeld zwischen, das Problem soll total schnell behoben werden, soll aber auch irgendwie nachhaltig gelöst werden. Also nur kurz irgendwas neu starten, hinterher weiß niemand, warum es eigentlich kaputt war, aber Hauptsache geht wieder. Das ist zwar okay, aber es ist natürlich auch nicht so befriedigend. Oder man ist dann nicht gefeit, dass es wiederkommt, das Problem so. Dann hat man auch das Spannungsfeld zwischen Admins, die konzentriert arbeiten wollen, und Betroffenen, die darüber informiert werden wollen, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, sofort klingelt das Telefon, im Ticketsystem prasselt es nur so rein, dann steht vielleicht noch ein Vorgesetzter oder eine andere Abteilung in der Tür und will wissen, so, und was sage ich denen jetzt, den Leuten? Also das heißt, da gibt es quasi, ich sag mal, Interessenkonflikt, ne, zwischen Konzentration und Stress irgendwie. In zwei Kontexten habe ich das schon mitbekommen, dass es relativ hilfreich ist, wenn man das nutzt, dass man im Team ist und sich ein bisschen aufteilt. Und am Anfang, wenn man die ersten drei Überblicksklärungen gemacht hat, was ist eigentlich überhaupt jetzt los, dass man sich in Rollen aufteilt, wer löst das eigentliche Problem und wer macht die Kommunikation mit Dritten. Und da könnte man halt quasi, also ich nenne sie jetzt mal Admins und KommunikatorInnen, aber natürlich können die, die kommunizieren, kann auch jemand aus dem Admin-Team sein. So kann man es halt schaffen, dass bestimmte Admins, die dieses Problem jetzt lösen, ihr gutes Arbeitsumfeld bekommen, ihre Ruhe haben, und dann kommt nur alle halbe Stunde oder in irgendwelchen Zeitintervallen diese eine Person rein und fragt ab, okay, wie ist der Stand, können wir schon was sagen, wie lange dauert es noch oder ist es gar nicht absehbar? Aber abgesehen davon prasselt der ganze Rest der Anfragen halt nicht bei den Admins rein. Und die Leute, die die Kommunikation machen, die sind dann sozusagen auch für die Sprachregelung da oder die Vermittlung. Ne? Wenn sozusagen aus dem Admin-Team kommt, Fluch, hier ist die Kacke am Dampfen, so sagt man es natürlich nicht der Kundschaft, sondern wie das dann verpackt wird, da kann diese Person sich dann drum kümmern und nicht die, die im Stress sind. Wenn man jetzt nicht im Team arbeitet, sondern alleine, dann muss man das halt natürlich alles selber, also hat man beide Seiten, die Fehlerbehebung und die Kommunikation. Da könnte man sich überlegen, ob man sich so eine Art Vorlage für den Blanko-Inzident vorher schreibt, wo man sich überlegt, so und so kann man es formulieren, was man dann noch ausfüllt, wenn der Stress ausbricht, und verschicken kann. Und man könnte sich zum Beispiel überlegen, wie schlimm ist der Inzident, wie viele Leute sind davon betroffen, und das heißt, wie oft muss man da vielleicht zwischendurch Status-Updates verschicken und dafür kurz die Arbeit unterbrechen. Und als letzten Punkt zu diesen organisatorischen Maßnahmen ist es halt wichtig, sich vielleicht vorher überlegt zu haben, über welche Kommunikationskanäle überhaupt nach außen oder zu wem wird, wer ist betroffen, ne, zu wem wird kommuniziert und über welche Kanäle. Es können ja sowohl quasi hausintern, Kollegium kann nicht mehr arbeiten oder irgendwelche KundInnen können nichts mehr machen. Wer wird über welche Kanäle informiert und wer bespielt die auch? Da würde ich sagen, dass irgendwie Admins vielleicht Mailinglisten mit der Kundschaft über irgendwelche Incidents informieren. Das ist ja eher was Gängiges, glaube ich. Aber dass die auch die Zugangsdaten zu Social-Media-Kanälen haben, wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, da muss dann quasi auch eine Brücke zu denjenigen, die da diese Kanäle sonst bespielen, geschaffen werden. Und einen extern gehosteten Kanal zu haben, ist natürlich auch nicht doof, weil wenn erstmal der eigene Mailinglisten-Server und das Ticketsystem gleichzeitig down sind, dann kann man auch schnell niemanden mehr informieren. Genau, und gut formulierte Templates kann man sich natürlich immer überlegen, die man dann einfach nur noch zücken muss, und dann hat man schneller zusammen, wie man es möglichst nett sagt, dass hier gerade irgendwas nicht läuft. So, zur systematischen Vorgehensweise. Das hängt natürlich jetzt immer von dem konkreten Problem ab, was man genau machen muss. Ne? So. Schritt 1 natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, was ist überhaupt passiert, Ruhe bewahren. Und bevor man jetzt in die Rollenklärung einsteigt, einmal kurz checken, was für Fehlermeldungen gibt's. Ist der Fehler reproduzierbar oder ist er eigentlich gleich schon wieder weg? Das heißt, können jetzt Leute schon wieder arbeiten und wir müssen noch analysieren, oder kann tatsächlich da draußen gerade niemand mehr irgendwas machen? Ins Monitoring schauen, sind da irgendwelche höheren Gründe schuld an meinem Problem sozusagen? Ja, und dann reden, was ist jetzt geklärt, was das Problem ist? Ist der Auslöser schon klar? Wer ist alles betroffen und wer kann es jetzt am besten lösen? Und dann kann man die Rollenaufteilung machen und die Kommunikationsperson kann die Störungsmeldung in der Welt verteilen. Und die, die den Incident bearbeiten, können dann halt einsteigen. Da wäre als erstes vielleicht die Frage, ob man den kaputten Zustand in irgendeiner Form sichert. Nicht, dass der dann gleich behoben ist und man, also im schlimmsten Fall weiß man ja dann halt nicht mehr, was war jetzt eigentlich. Schauen, ob es eine Dokumentation zu einem früheren Incident gibt, der so auch schon lief und der vielleicht dokumentiert wurde. Klären, ob und wann ein Backup eingespielt werden kann, muss. Ne, da hat man ja das Problem, verliert man dadurch Daten seit der letzten Nacht oder kann man es einfach machen, weil etwas betroffen ist, was sowieso nicht so schnelle Änderungen im Datenbestand hat. Ich finde, man sollte unbedingt mit Notizen arbeiten. Also viele haben alles, was sie tun wollen, so im Kopf und machen irgendwas. Und da vergisst man natürlich total leicht irgendwas. Ne? Wenn man einen Zettel oder wenn man im Ticketsystem arbeitet, gibt es ja, was weiß ich, so Checklisten in Tickets oder wie auch immer man das machen möchte in einer Datei. Hauptsache, man notiert sich irgendwie, welche Aufgaben arbeite ich jetzt ab, in welcher Reihenfolge, welche Fragen muss ich klären, welche Schritte habe ich schon, Häkchen, so. Und schließlich checken, mit welchem Mini-Test kann ich prüfen, ob es wieder geht? Wie finde ich sofort raus, ob das Problem gelöst ist? Habe ich dafür einen Befehl oder brauche ich ein Miniskript oder sehe ich das gleich im Monitoring oder wie checke ich mit einer möglichst kurzen Feedback-Loop, ob es vorbei ist? Wenn man dann noch nichts findet, gilt es natürlich tiefer einzusteigen. Und da steht die Analyse der Logfiles ganz oben auf dem Zettel. Auf die kommen wir gleich auf einer späteren Folie nochmal zurück. Hilfreich ist natürlich auch, sich ein Bildchen zu malen und zu visualisieren, welche Komponenten sind hier jetzt eigentlich involviert. Die Situation, die man jetzt hat, mit einem früheren Zustand zu vergleichen, also zu gucken, okay, was waren die letzten Änderungen und gab es Änderungen außerhalb vom eigenen Team? Also ist meine Website jetzt kaputt, weil jemand an der Config rumgefriemelt hat oder ist was an der Firewall geändert worden oder so. Ne? Das kann ja außerhalb, also innerhalb der Organisation, außerhalb des Teams liegen. Oder es kann auch sonst wo im Internet liegen, who knows. Und als letztes kann man schauen, ob man zur Fehlersuche das Problem irgendwie vereinfachen kann, indem man da irgendwelche Faktoren rausnimmt. Ein Beispiel, also ich bleibe jetzt immer so ein bisschen an so einem Webserver-Beispiel, irgendeine Website geht nicht. Wenn man da am Debuggen ist, was mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal passiert ist, dass ich so ein bisschen vergessen hatte, dass da noch ein Load Balancer mit in der Rechnung ist, der auch was mit dem Traffic macht. Ne? Und wenn man dann guckt, ist jetzt eigentlich der Webserver kaputt, kann man den halt rausnehmen oder irgendwie separaten Checks unterwerfen, um ein weniger komplexes Setup zu analysieren. Recherche, klar, das Internet befragen, ist jetzt eigentlich irgendwie logisch. Ne? Allerdings muss ich sagen, manchmal bekomme ich auch Tickets, da glaube ich, die Leute haben das nicht gemacht. Die haben gleich eine Mail aufgemacht. Genau. Natürlich kann man als erstes erstmal die Fehlermeldung in eine Suchmaschine eingeben. Da würde ich sagen, so ein bisschen Achtung, gucken, was da an Tipps kommt, ne? Weil es natürlich auch einfach einen Haufen seltsame Vorschläge vor allem in Foren gibt, die nicht unbedingt immer hilfreich sind oder die auch schlechte Ideen sind. Also ich habe jetzt hier das mit dem ChangeMod 777, das kam im Vortrag eben auch gerade irgendwo vorne. Nee, oder wo war denn das? Das hat mir gestern wer erzählt. Dass das halt immer wieder etwas ist, was Leute auf ihren Systemen tun und was Leute dann auch in Foren weiterempfehlen. Wenn du Permissions-Probleme hast, dann mach doch einfach das. So, nee, okay, warum nicht? Weil man damit allen Accounts auf dem System alle Zugriffe auf diese Dateien gibt. Also jeder Account darf lesen, schreiben, ausführen, das will man nicht haben. So. Dann, wenn man im Internet schaut man rum, dann ist es natürlich eine andere, gar nicht so uninformative Quelle in Konfigurationsdateien rumzulesen. Ich finde, oft ist Das, also wenn die gut kommentiert sind, hat man da eigentlich die halbe Projektdokumentation in der Config drin. Wenn die Parameter da gut erklärt sind, da findet man oft mehr raus, als man so denkt. Ich habe hier noch das Conf.d hintergeschrieben, weil das natürlich auch eine Fehlerquelle ist. Oft hat man ja im ETC-Verzeichnis so eine Hauptkonfiguration für irgendeine Software. Da steht dann irgendwo drin Include und dann gibt es einen Verweis auf ein Conf.d-Unterverzeichnis, wo man selber noch eine oder 10 Dateien nummeriert ablegen kann, die dann in irgendeiner Reihenfolge eingelesen werden. Das heißt, die können sich auch überschreiben. Und da sollte man checken, ob man die alle auf dem Schirm hat. Oder man nutzt irgendwelche Tools, die einem das alles einmal auslesen können. Ne? Wie das, also manchmal gibt es sowas ja, ne? Dass man alle Configs zusammen aggregiert als Output sich geben lassen kann. Und letztlich die eigentliche Software-Dokumentation, da kann man natürlich auch immer reinschauen. Ich finde, je mehr man schon weiß, desto mehr hilft einem auch die Dokumentation. Sie ist halt oft wirklich nicht so anfängerkompatibel geschrieben, sehr voraussetzungsvoll und naja, halt von Leuten, die die Software entwickeln oder das Paket maintainen. Aber damit ist nicht gesagt, dass die vorhatten, das niedrigschwellig zu erklären oder dass die auch nur gerne schreiben. Ne? Also, ja. Andere hinzuziehen, das, also meiner Meinung nach bringt das ja letztlich immer am meisten und deswegen würde ich sagen, wenn man im Team die Möglichkeit hat, mit Vier-Augen-Prinzip auf so ein Problem draufzuschauen, das ist ja meistens am produktivsten, alle lernen dabei am meisten und man kriegt es am schnellsten gelöst. So. Wenn man das nicht hat, dann kann man probieren, das Problem in Worte zu fassen. Also ich habe hier einmal die Rubber Duck erwähnt, das berühmte Gummientchen. Das steht für jemanden, der keine Ahnung vom Thema hat. Und man versucht möglichst einfach zu erläutern, hallo Entchen, ich erzähle dir jetzt mal, was ich hier gerade mache, was kaputt gegangen ist, was ich schon alles probiert habe. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man selber dann schnallt, welchen Schritt man noch nicht überprüft hat. Alternativ kann man ein Hilfegesuch schriftlich ausformulieren, um das dann halt irgendwo zu posten und sich von extern irgendwo Hilfe zu holen. Und da lohnt es sich auch wirklich, sich die Zeit zu nehmen, das gut zu beschreiben. Nicht so ein geht nicht, Hilfe. So. Also ich will jetzt hier niemanden dissen, aber ich habe tatsächlich schon mal eine Mail bekommen. Da war ein Screenshot drin mit einem Browserfenster. Da stand drin Internal Server Error. Und das war alles, was die Person geschickt hat. Also, ja, genau. Und das heißt, wenn man sowas formuliert, dann ist natürlich auch wichtig, sich zu fragen, wenn mir das jetzt jemand so geben würde, was würde ich denn dann noch wissen wollen? So. Das heißt, wenn man es irgendwo im Forum posten will oder so, gibt es ja meistens Beschreibungen, wie sollte man hier posten, ne? Also Versionsstände nennen, das Problem erklären, vielleicht mit aufnehmen, was man schon alles geprüft hat. Selbst da ist es mir schon passiert, wenn ich schon quasi kurz vorm Absenden war, habe ich gedacht, ah, Moment, das eine habe ich noch nicht probiert. So, und so kann es sein, dass man es noch rausfindet oder man kann es dann halt posten und schauen, ob man es entweder auf einschlägigen Mailinglisten mal fragt oder in Foren postet. Und je mehr man sich, glaube ich, reingekniet hat, das möglichst gut strukturiert zu formulieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch wer antwortet. Wenn die Leute nicht so viel rückfragen müssen, dann können sie natürlich schneller was dazu sagen. Zur Arbeitsweise dabei, also es ist vielleicht so ein bisschen klar, ne? Aber ich habe es halt einfach schon so oft auch selber anders gemacht und auch anders beobachtet bei anderen, die Notizen strukturiert abarbeiten, die man sich vorher gemacht hat, Häkchen, neue Punkte, die auftauchen, aufschreiben und vor allem immer nur eine Sache auf einmal ändern. Ne? Ich sag mal, es kommt in besten Häusern vor, dass irgendwie dann gleich 3 Änderungen in einer Config eingetragen werden oder hier noch, ach, das könnte man da noch. Und dann wird alles neu gestartet und wenn, also man weiß dann hinterher ja überhaupt nicht mehr, auf welche Änderung man jetzt was genau zurückführen kann. Fokussiert bleiben, also nicht, wenn man dann schon gerade mal seine Logdateien genauer anschaut, darauf reagieren, dass man dann noch irgendwelche völlig anderen Themen drin entdeckt. Oder dass man dann feststellt, ach, in dieser Konfiguration stehen noch irgendwelche Kommentare von 2011 drin. Da könnte ich ja auch gleich mal aufräumen. Das gehört halt alles jetzt nicht dahin. Das könnte man sich dann notieren für später, aber irgendwie beim Thema bleiben. Ich meine, vor allem, wenn man zu zweit arbeitet, hat man ja auch schon dieses ständig, oh, was hast denn du da gerade für einen spannenden Shortcut? Mach noch mal da mit dem Wim, ich will das noch mal sehen. Wo man sich quasi so nebenher noch so gegenseitig was beibringt. Was, also ich finde es wichtig, ne, aber das gehört schon eigentlich auch nicht zum Thema. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man sich nicht zu sehr verzettelt. Und man sollte sich in diesem ganzen Prozess natürlich immer auf die Suche nach diesen Tools begeben, die, mit denen man möglichst auf dem kürzesten Weg das Problem eingrenzen kann. Und immer Pausen machen. Wenn man kurz, also weiß ich nicht, wenn man mal kurz rausgeht, Luft schnappen, Kaffee holen, eine Person geht rauchen, da kann man dann gut auch mitgehen, weil 5 Minuten vor der Tür helfen total viel. Draußen reden über dasselbe Problem bringt auch total viel. So. Dann, wenn man es geschafft hat, denkt man ja gerne, da habe ich mich jetzt so viele Stunden mit beschäftigt, ich werde nie wieder vergessen, wie das nochmal, wie das funktioniert. So, ne? Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Man vergisst total schnell die Details wieder. Also ist es wichtig, sich das ganz zeitnah aufzuschreiben, was war jetzt genau das Problem, was war der Grund, die Lösung und mit welchen Tools oder Befehlen habe ich das jetzt rausgefunden. Ziel des Ganzen ist natürlich, dass die nächste Person, die vielleicht das gleiche Problem hat, das nicht nochmal alles von vorne recherchiert, sondern dass man den anderen die Arbeit ersparen kann. Und wohin dokumentieren, das hängt natürlich auch immer daran, wie das in der Organisation ist und was da überhaupt für Dokumentationstools oder auch Dokumentationspflichten herrschen. Klar kann man in irgendwelche Dateien Kommentare reinschreiben oder ergänzen. Ich finde das nie, also ich suche da nicht unbedingt als erstes, ne, hat vielleicht vor einem Jahr jemand in die drittunterste Confd-Blabla-Datei reingeschrieben. Ne? Schön, wenn da was steht, aber eigentlich gehört das Aufschreiben des kompletten Prozesses und wie man den analysiert in eine Art entweder Text, Wiki-Artikel oder sowas, wo beschrieben ist, wie man damit klarkommt. Das Tool, das man zur Doku nutzt, keine Ahnung, bei wo ich bin, sind es meistens oder eigentlich sind es immer Wikis in irgendeiner Form. Man kann sich überlegen, ob man eine Vorlage für sowas macht, eine Dokumentation, welche Fragen müssen in sowas beantwortet werden. Dass man zum Beispiel den Artikel verschlagworten muss, weil da irgendwie drauf hingewiesen wird in einem Template, dass man Fehlermeldungen da komplett reinkopieren soll, damit die nächsten Personen danach suchen können oder irgendwie sowas. Genau. Jetzt robben wir uns mal vor Richtung Fehlermeldungen. Erstmal, wo sind die? Und dann gucken wir uns 2 Beispiele an. Das sind natürlich jetzt wieder so irgendwer, es gibt 1 Million Fehlermeldungen. Ich habe jetzt 2 zum Angucken mitgebracht sozusagen. Erstmal Logfiles. Ne? Ich kriege Anfragen an unsere Hotline. Ich würde sagen, die jetzt so ein technisches Problem haben. Ich schätze mal, zwischen einem Drittel und der Hälfte der Leute, die schicken nicht im ersten Anlauf einen Logfile mit, sondern die fragen erstmal so, ich habe hier irgend so eine Fehlermeldung im Browser zum Beispiel. Daraus schließe ich dann so ein bisschen, die haben vielleicht gar nicht in die Logfiles reingeschaut. Ne? Weiß ich natürlich nicht sicher, aber das ist was, was ich so oft nachfragen muss, dass ich dachte, ich nehme das hier jetzt nochmal mit auf. Auf dem Linux-System hat man einerseits so einen Log-Daemon, Syslog-Daemon, der da alles protokolliert, was passiert. Das ist heutzutage meistens entweder Syslog-NG oder rsyslog. Der schreibt alles unter varlog, was so passiert. Da liegen dann 10 Dateien. Jede Meldung, die da eingeht, hat eine sogenannte Facility und eine Priority. Was ich habe das jetzt hier mal übersetzt mit, die haben ein Thema und die haben ein Gewicht. Also irgendwie Facilities sind sowas, wie geht es hier um Kernelmeldungen, geht es um das Mailsystem, geht es um Authentifizierung. Das wird in verschiedene Dateien sortiert, also var log, da gibt es dann Kernlog, auth log, mail log, whatever log. Und die Priorities sind halt, wie schlimm ist das Problem? Ne? Ist das quasi eine Information, mit der man, die man zur Kenntnis nehmen kann, aber die man, wo man nicht darauf reagieren muss, wenn man jetzt nicht gerade irgendein Problem hat? Oder sind das wirkliche Critical-Fehlermeldungen? Dazwischen gibt es noch Warnungen, ne? Die kann man, das heißt, da läuft noch was, aber hallo Admin, du bist leist darauf hingewiesen, dass du vor deinem nächsten Update hier die Konfiguration mal überarbeiten musst. Da sind veraltete Settings drin, sowas wären Warnings. Genau, also und von diesen Priorities gibt es halt da 7 mindestens, ich weiß nicht. Genau, und das ist alles konfigurierbar für die, also wie viel die einzelnen Anwendungen, die man jetzt debuggt, loggen, das stellt man dann meistens nicht direkt in dem syslog-daemon ein, sondern in der Konfiguration der Anwendungsdatei. Um jetzt bei dem Webserver-Beispiel zu bleiben, da hat man den Apache, der hat, oder den, was weiß ich, Nginx, ne, der hat irgendein Log-Level. Man kann tatsächlich pro virtuellem Host das noch ändern und auch pro, zum Beispiel pro Apache-Modul sagen, ich möchte jetzt nur für das eine OpenID Connect-Modul von mir aus, möchte ich Debug-Log-Level, der Rest soll aber nur bei Warnungen loggen. So kann man sich da, also wenn ein Incident ist und man das Gefühl hat, hier wird nicht genug geschrieben, kann man da nochmal gucken, ob man das hochdreht, um da mehr zu sehen, was in dem Prozess eigentlich passiert. Dann gibt es natürlich noch Anwendungen, die nicht aus dem Paketmanagement kommen. Da kann man dann auch nicht erwarten, dass die unter Warlog irgendwas hinschreiben. Wenn man sich so ein Target-Z irgendwo entpackt, dann kann es zum Beispiel sein, dass da drin dann nochmal ein Log-Verzeichnis ist und der Prozess dann da reinloggt. Ne? Ist klar. Logfiles durchsuchen, da gehe ich jetzt nicht so ausgiebig, das ist der Vortrag vom letzten Jahr, ne, mit dem ganzen Grab und Find und wie orientiere ich mich da, das überspringen wir jetzt so ein bisschen. Ich habe hier nur einen Befehl aufgenommen, diese zweiten Spiegelstrich, wenn man gar nicht weiß, nach was man eigentlich sucht, ne, welches ist überhaupt die relevante Logdatei, in die ich jetzt gucken soll, dann könnte man hier mit rgrab, also rekursiv, durchsuchen, alle Dateien, die unterhalb von varlog liegen, nach 2 Schlagworten Error und Warn und egal, minus i, egal ob groß oder klein geschrieben. Das heißt, überall, wo Error und Warning auftaucht, das will ich jetzt mal erstmal alles sehen. So. Das ist vielleicht viel, deshalb habe ich das da noch nach less gepiped, ne, dass man so durchblättern kann in einem Pager. Und dann kann man sich halt ranrobben, wo sind die Logdateien, die ich vielleicht eigentlich brauche. Dann gibt es den Unterschied zwischen aktuellen und komprimierten oder schon wegrotierten Logdateien. Ne, die direkt die aktuellen, die sind in so einem Textformat, dass ich da mit allen möglichen Viewern einfach so reinschauen kann. Und die, die schon, naja, je nach Einstellung einen Tag alt sind, eine Woche alt, einen Monat alt, die rotieren ja automatisch raus durch Log-Rotate. Und die kann ich halt mit den entsprechenden Tools durchsuchen, die ein Z vorne haben, weil die komprimiert im Dateisystem liegen. Ich muss die nicht alle erst dekomprimieren, um sie anzuschauen, ne, sondern ich kann mit den Tools dann da genauso drin suchen, als ob das die normalen Dateien wären. Genau. Und in meinen Workshops fällt mir auch immer wieder auf, wie wenig verbreitet das Tail-F ist, was so eins meiner allerliebsten, meistverwendetsten Tools ist, die das Log mitverfolgen. Also in diesem Fall hier würde Tail heißt ja, ich möchte nur das Ende einer Datei sehen, also standardmäßig die letzten 10 Zeilen. Die öffnet man hier auf alle Dateien unterhalb von Warlog Apache 2. Also jeder V-Host von mir aus hat da ein eigenes Log oder ein Access-Log und ein Error-Log und die möchte ich jetzt mal alle sehen und jeweils nur das Ende und mit dem -F kommen halt alle neuen Meldungen da auch reingerauscht. Das heißt, ich kann das öffnen. Dann kann ich meine Website aufrufen und gucken, in welcher Datei schlägt es jetzt auf. Und so kann ich mich zu den Fehlern vorarbeiten, wenn ich vorher nicht weiß, wo ich die überhaupt suchen soll. Wenn kein Logfile da ist, dann kann es noch sein, dass die in dem Journal landen. Das ist ein Logsystem, das mit dem Systemd auf die Linux-Distributionen kam. Häufig ist es so, dass also für diese ganzen Standard-Dinge, die auf dem Linux-System installiert mitkommen, da wird das Journal an den Syslog-Daemon weitergeleitet. Das heißt, man hat trotzdem die normalen Log-Files, obwohl der läuft, und kann quasi in seinen altgewohnten Log-Messages da suchen. Dieses Journal, das sind binäre Dateien, die liegen auch unterhalb von Varlog. Da gibt es einen Ordner Journal und da drin landet das alles. Das sind aber binäre Dateien, die man dann speziell mit diesem Journal-CTL-Befehl durchsuchen kann. Dazu gibt es auch eine Konfiguration. Ich denke, da muss man sogar erst anschalten, dass dieses Journal die Reboots überleben soll, wenn man das möchte. Das ist eigentlich nicht persistent, zumindest nicht in jeder Distribution. Genau. Journal CTL habe ich auf der nächsten Folie nochmal. An der Stelle nochmal hier zu dem Systemd, ne, wenn man mit Systemctl-Status den Prozess befragt und da ist ein Fehler in der Konfiguration, dann sieht man das auch da schon. Also Systemctl-Status Apache 2 wird mir auch schon sagen, ich kann nicht starten, weil, und dann kommt ein Grund. So, wieso sucht man jetzt das Journal? Ich habe ganz am Ende, glaube ich, einen Link mal zu so einer Einführung, wo die wichtigsten Schalter so beschrieben sind. Ich finde auch hier mein -F zum Mitverfolgen, das ich wieder benutzen kann. Also quasi mach mir das Journal auf und zeig mir alles, was ab jetzt da drin passiert. Ist immer hilfreich. Mit -U kann man filtern auf die Unit. Also das wäre dann jetzt hier mein Webserver oder in dem Beispiel auf der Folie, da habe ich -U slabd, also den Open LDAP Server. Der ist halt so ein Beispiel, dass da muss man was tun, wenn man den im Normalen in den Logfiles haben will. Sonst landet der im Journal. Dann habe ich noch diesen Strings-Befehl da ganz unten gefunden. Den habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Den habe ich erst gefunden, als ich jetzt für den Vortrag das zusammengestellt habe. Mit dem kann man in diese binären Dateien reinschauen und da drin dann auch irgendwie mit grep suchen. Es ist ein bisschen hässlich, aber möglich und soll hier der Vollständigkeit halber erwähnt sein. Wo kann man noch Fehlermeldungen finden? Also bei Web-Anwendungen kann man natürlich in die Browser-Konsole schauen, ne, mit F12, ne, macht man unten das Ding auf und dann kann man da eventuell Fehlermeldungen finden. Wenn man es mit PHP-Anwendungen zu tun hat, kann man abgesehen von den entsprechenden Logfiles dann da Error-Meldungen im Browser zeigen. Das ist natürlich User-Facing, ne, das sieht man dann nicht nur selber. Ins Logfile gucken die Admins, das, was da auf der Seite an Fehlern steht, sehen dann natürlich alle. Also muss man sich überlegen. Syntax-Checker können einem helfen, zu gucken, ob man irgendwo Schmu eingebaut hat, der nicht in die Syntax der Konfigurationsdatei passt. Es fängt ja schon an, dass man da mit Vim irgendwie Doppelpunkt-WQ in die Dateien reinschreibt oder dass man, was weiß ich, Kommentarzeichen verwechselt, in welcher Syntax sind es jetzt Rauten und in welcher sind es irgendwelche anderen Zeichen. Da habe ich auch ganz am Ende bei den Links eine Übersicht mit so Syntax-Checkern für verschiedene Tools, für verschiedene Software sozusagen. Fehlermeldung lesen. Oft wird man ja einfach mit unglaublich viel Text konfrontiert, wenn was schief läuft und da steht irgendwo auch was Sinnvolles drin, aber wenn man jetzt diese Software nicht programmiert hat, sondern sie nur betreibt, dann ist das ja manchmal so, warum erzählt er jetzt so einen ganzen Absatz? Es ist halt, man muss das so ein bisschen, glaube ich, zu filtern lernen und gucken, mit was kann man was anfangen. Und da ist auch mein Eindruck, bei dem, was bei uns an der Hotline aufläuft, da kommt viel, wo die Leute, also die haben die Fehlermeldung gefunden und schicken mir die, aber so sich zu fragen, was kann ich mit den Informationen vielleicht noch rausfinden, wäre dann ja sozusagen der nächste Schritt, um sich selbst zu helfen. Jetzt so als Beispiel, wenn man angenommen, ich habe wieder meinen Webserver, der redet mit einem LDAP-Server dahinter, wo die Nutzer-Accounts drin sind oder irgendwie sowas. Und man hat im Log Connection Refused stehen, dann ist das halt was anderes als Invalid Credentials. Und sowas steht dann da durchaus drin. Das ist lesbar. Genau. Und beantwortet halt vielleicht die Frage, habe ich ein Problem mit der TCP-Verbindung zu dem LDAP oder habe ich in meiner Konfiguration einfach ein falsches Passwort eingegeben oder so. In Fehlermeldungen gibt es auch relativ oft Verweise auf konkrete Dateien oder sogar auf Zeilen. Syntax Error in Line, bla bla bla. Das kann man ernst nehmen. Das muss man nicht ignorieren. Und natürlich immer der Abgleich mit den letzten Änderungen. Ne? Was habe ich, also das und das sehe ich in der Meldung und was habe ich eigentlich zuletzt gemacht und wie steht das in Verbindung? Dazu habe ich jetzt zwei Beispiele. Das sind auch echte Fehlermeldungen, die ich mitgebracht habe von unserer Hotline. Nicht, weil ich jetzt irgendwelche Leute hier bloßstellen will, dass die zu doof waren, sondern weil das tatsächlich gar nicht so selten ist. Die sind jetzt nicht unrepräsentativ. Also ich habe jetzt immer fett gemacht, wo ich denke, das ist der verständliche Teil, mit dem man sich auf die Suche begeben kann. Hier in diesem Fall meckert eine Software, wahrscheinlich der Shibboleth Service Provider, rum, dass er irgendeinen Private Key nicht lesen kann. Und er sagt auch welchen, wo die Datei liegt. Und genau, Permissions sind auf jeden Fall immer wieder eine Fehlerquelle, die wieder oft vorkommt. Falls es nicht zu klein ist, ne, wie man es immer wieder prüfen kann. Schauen, wie sind die Rechte auf diese Datei gesetzt? Welchem User gehört es? Root darf lesen und schreiben. Die Gruppe SSL-Cert hier ist, der Gruppe gehört die Datei und die darf nur lesen. Dann weiß ich ja, welcher Prozess mir die Fehlermeldung ausgespuckt hat. Ich kann dann suchen. Ich habe es jetzt hier mit PS-AUX nach. Ich habe jetzt hier Prosody geschrieben. Ne? Eigentlich war das natürlich nicht Prosody. Ich musste ja irgendwas nehmen, was auf meinem Rechner dann gerade war hier für den Vortrag. Da kann man sich dann rausfinden, unter welcher Nutzerkennung läuft dieser Prozess. Mit ID oder irgendwelchen anderen Tools kann man sich dann raussuchen, in welchen Gruppen ist dieser Nutzeraccount drin. Und in dem Fall ist der Account Prosody in der Gruppe SSL-Cert und dürfte dann das Zertifikat auch lesen. So. Ja, arbeitet man sich da durch. Die zweite Fehlermeldung, die ich mit habe, das ist jetzt hier mein Kerngebiet, der Shibboleth Identity Provider, der auch sehr verbos gerne lange Logs schreibt, wenn irgendwas schiefläuft. Und ich weiß natürlich auch noch, wie ich damit angefangen habe und wie ich auch vor diesen Logs saß und dachte, was willst du, ne? Und aber tatsächlich kann man eigentlich hier sehen, okay, es gibt ein Problem bei der Auflösung irgendwelcher Attribute. Hier steht, es wird eine Attributdefinition von etwas gemacht, das heißt Subject Hash, und da ist irgendein Skript nicht gelaufen. Da kann man sich schon mal fragen, was hat das mit mir zu tun? Ach ja, stimmt, der Absatz, den ich gerade eingefügt habe, da war ja auch so ein Skriptabsatz drin. Da ist dann wohl irgendwas mit, und weiter unten steht ja noch caused by reference error, UID is not defined. So, dann hat man diese Software, da gibt's so ziemlich genau eine Datei, in der Attribute definiert werden, wo man dann abgleichen kann, was habe ich denn genau da geändert und wo ist in meiner Änderung, was hat das mit der UID zu tun? Ja, weil vorher, also ich habe jetzt zwar hier ein Subject Hash definiert, aber an irgendeiner Stelle muss da ja was mit der UID verbunden sein, und so kann man sich da vortasten. Letzte Änderungen finden. Da würde ich sagen, das Tollste, wenn man das hat, ist natürlich ein Konfigurationsmanagement, das unter Versionskontrolle steht, dann sind da drin die letzten Änderungen und man ist hoffentlich relativ sicher, dass dann alle Systeme, die das nutzen, auf dem Stand auch sind. Ich weiß auch, das ist nicht überall so. Was man sonst noch machen kann, ist Verzeichnisse versionieren. Da habe ich jetzt hier mal ETC-Keeper genannt, womit man, also das kann man aus dem Paket-Repository installieren und kriegt für das ETC-Verzeichnis, also die Konfigurationen, eine Versionierung. Da kann man dann einstellen, womit, also ich glaube, Git ist Standard und Git nutze ich auch. Man kann aber, glaube ich, auch auf Mercurial oder irgendwelche anderen umstellen, wenn man damit irgendwie sonst mehr arbeitet. Und dann kann man da einstellen, dass zum Beispiel jede Nacht ein automatischer Commit gemacht werden soll. Und das interagiert auch mit sowas wie automatischen Updates. Und wenn man Unattended Upgrades laufen hat und die Sicherheitsupdates dann da nachts oder wann auch immer alleine installiert werden, dann wird auch vorher committed. Das heißt, man hat dann tatsächlich über alles, was in diesem Verzeichnis geändert wurde, eine Historie und kann sich die Diffs anzeigen lassen und rausfinden, vielleicht wurde hier ja irgendwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe oder vergessen habe. Wenn man, genau, ETC-Keeper bezieht sich halt jetzt auf das ETC-Verzeichnis, sowas kann man sich natürlich auch selbst bauen für irgendwelche Conf-Verzeichnisse von irgendwelchen Anwendungen. Also das haben wir auch schon genutzt für unsere Identity-Provider-Conf-Verzeichnisse. Da kann man ja sich selber letztlich einen Cronjob schreiben, der da jede Nacht einen Commit macht, wenn man sowas haben will oder so. Dateivergleiche sind natürlich wichtig, ne, wenn man sich die vorher nachher angucken will. Diff ist das klassische Command-Line-Tool. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Ne? Das ist, da kriegt man beide Dateien so ineinander gelegt mit irgendwelchen spitzen Klammern und ja, ich finde es nicht so leserlich. Es gibt ein S-Diff, das zieht es so nebeneinander, dann hat man die wenigstens die zwei Dateien gegenübergestellt. Wenn man Ordner, Inhalte rekursiv vergleichen möchte, also einen ganzen Conf-Ordner zum Beispiel, dann hat man wieder Diff-R. Das ist dann leider wieder die unübersichtlichere Variante. Es sei denn, jemand kennt da noch ein tolleres Tool dafür. Und zum Editieren mit Vergleichsansicht gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Vim-Diff wäre halt so ein Command-Line-Ding. Das macht dann halt zweimal Vim auf mit Highlighting. Da sieht man dann die Unterschiede zwischen den Dateien. Oder wenn man in der GUI arbeitet, Meld nutze ich da ganz gerne. Da hat man auch so eine sehr hübsche Ansicht, wo man gleich die Unterschiede sieht in bunt. Okay. Ich bin jetzt mit dem Gequatsche durch. Wir könnten uns jetzt ein mini konstruiertes Beispiel angucken mit Webserver-Debugging. Muss ich mal hier kurz diese... Kann ich das... Muss ich mal kurz rausgehen. Eine Sekunde. Nee. Ah, ja, ich habe so eine nicht reagierende Maus, leider so ein Touchpad, das immer nicht will hier. Ganz toll. Okay, also angenommen, ich gehe auf eine Website, chemnitzerlinuxtage.de und stelle fest, da gibt es irgendwie ein Problem. Ich habe hier jetzt leider gerade keine Maus, ich bin so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe es neulich tatsächlich gebracht, dass ich chemnitzerlinuxtage falsch geschrieben habe, ohne Bindestrich. Und die Domain gab es mal irgendwie oder so, ne? Und dachte er so, what? Und habe dann beschlossen, okay, das können wir jetzt mal hier als Beispiel nehmen. Wenn man das im Browser aufruft, dann sieht man eigentlich schon gleich, da steht, das Zertifikat gilt nicht für chemnitzerlinuxtage.de. Also das heißt, eigentlich wüsste man dann ja sehr vielleicht schon, was das Problem ist. Aber ich dachte, wir nutzen das jetzt als Beispiel hier, um ein bisschen zu gucken, wie man das durchchecken könnte. Ne? Also ich gucke mal, ob ich hier die Domain noch habe. Genau. Also man könnte erst mal gucken, ne, ist der Server überhaupt irgendwie da? Hallo, ich habe jetzt hier Ping-4 aufgerufen. Ich sehe schon mal die IP-Adresse. Ich kann auch Ping, also so wird er das auch machen. Ich kann es auch mit -6 versuchen. Ne? Da wird er, glaube ich, ja, er macht sogar irgendwas. Ich kann schauen, wie eigentlich der Name-Server-Eintrag lautet. Also der Klassiker wäre ja erstmal mit Host zu gucken, gibt es den DNS-Eintrag und was kommt da zurück? Da kriege ich hier jetzt eine IPv4-Adresse und einen MX-Record für den Mail-Server, aber zum Beispiel keine IPv6-Adresse. Dazu gibt es ja so ein ganzes Meme im Internet. It's always DNS. Ja, DNS ist so oft schuld. Und ich persönlich finde genau auch der Unterschied IPv4 und IPv6 ist bei sowas auch relativ oft schuld, weil wer weiß, wo die Leute sitzen und ob die, also es gibt immer noch Menschen, die nicht per IPv6 auf Seiten kommen und dann sich beschweren. Dann gibt es zum Beispiel den DIG-Befehl, der sich hier noch einsortieren würde. Der hat im Vergleich zu Host halt viel mehr Parameter, ne, wo man auch gezielt zum Beispiel, man kann gezielt Nameserver damit anfragen. Wenn man jetzt gerade was geändert hat, kann man damit checken, hat sich meine Änderung schon rumgesprochen. Hier frage ich den @8888, das ist der Google Name Server. Kann ich dann vergleichen mit dem, der jetzt hier für mich zum Beispiel zuständig ist? Haben die überhaupt die gleiche IP-Adresse zu meinem Hostname? Dann kann ich mir die Route anschauen. Vielleicht komme ich zu irgendeiner Seite nicht hin, weil da irgendwie auf dem Weg dazwischen irgendwas kaputt ist. Es geht hier auch viel besser als bei mir zu Hause, weil man sieht hier alle Hops, ne? Und in der Spalte mit dem Loss sieht man, ob es da Paketverlust gibt. Bei mir zu Hause war das halt gleich bei allen möglichen Testseiten sehr hoch, warum auch immer. Dann kann man probieren, wenn man so sieht, okay, ich komme da hin, es gibt einen Nameserver-Eintrag, das klappt soweit alles, der antwortet auch irgendwie per Ping, dann kann ich gucken, kann ich zu dem Port, mit dem ich reden will, also 443, weil ich habe ja HTTPS-Verbindung da im Browser aufgerufen, kann ich mal probieren, zu diesem Port eine TCP-Verbindung aufzubauen. Da würde ich sowas machen, zum Beispiel Telnet, wo man hinten den Port noch mit angibt. Jetzt habe ich die Linux-Tage schon wieder richtig geschrieben, das heißt, ich vergleiche mit dem falschen Server, aber abgesehen davon. So. Ich mache es einfach auch nochmal mit dem hier, da kommt man nämlich auch, kriegt man auch eine Verbindung zu diesem Port aufgebaut. Das heißt, jetzt hat man sich schon mal so weit vorgearbeitet, dass man eine TCP-Verbindung zu dem Laden da hat. Dann kann man als nächstes probieren, okay, von dieser Seite hätte ich gerne den HTTP-Header zurück. Was kommt denn, ne, jetzt arbeite ich mich vor quasi auf Layer 7 oder so. Da würde ich erstmal einen Curl ohne Bindestrich, genau. So, das wäre das, was wir vorhin im Browser aufgerufen haben. Gib mir die Seite zurück. Das Groß-I heißt, ich will jetzt nicht hier die komplette Website sehen, sondern ich will hier nur den HTTP-Header von dieser Seite haben. Und hier kommt jetzt schon der Zertifikatsfehler, den wir im Browser eigentlich auch schon gesehen hatten sozusagen. Und den kann ich ignorieren, wenn ich hier dieses K noch mit reingebe. Dann tut er einmal so, als ob das nicht war. Und jetzt bekomme ich hier eine Antwort. Ohne Maus ist es schwierig. Dieses 410 GON meine ich. Ne? Das ist jetzt hier die wichtige Info. Wenn ich so quasi einfach so im Internet irgendwo Adressen aufrufe, die es nicht gibt, dann steht da 404 not found. Ne? Gibt es hier nicht. Wenn sich jetzt aber ein Admin dahingesetzt hat und extra für diese Seite das geändert hat und gesagt, wenn jemand das aufruft, dann soll da zurückgegeben werden, gone, das heißt, die Seite war da mal und spätestens jetzt frage ich mich natürlich, okay, die ist nicht nur heute kaputt, sondern das ist eine veraltete Information, die ich hier habe. Trotzdem könnte man halt noch, also je nachdem, was man gerade für ein Problem hat, ne, das SSL-Zertifikat checken, mit dem man da geredet hat. Da würde man zum Beispiel diesen OpenSSL-S-Client-Befehl nutzen. Das ist, glaube ich, seit ich viel mit Web-Anwendungen zu tun habe, ist das eines meiner meistgenutzten Tools. Das hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten oder Parameter, die man da mitgeben kann. Der wichtigste ist halt dieser Minus-Connect und da kann man dann Ach so, ich wollte eigentlich noch einen zurück hier. Da kann man dann Infos mitgeben, also den Hostname und den Port, in dem Fall nicht mit Leerzeichen wie bei Telnet, sondern mit einem Doppelpunkt. Und wenn man das abschickt, muss ich jetzt vielleicht ein bisschen kleiner machen, damit man das, dann kriegt man da halt diese Verbindung geöffnet und Informationen. Ich hätte so gern, dass die Maus wenigstens auf den anderen Screen rübergeht. Nee, genau, also man kriegt das oben, das Zertifikat ausgegeben. Man sieht jetzt hier schon ganz oben am Bildschirmrand eine Verification Error, Certificate has expired. Das heißt, so kriegt man dann die Informationen, die wir quasi im Browser auch schon gesehen haben. Und mit diesem S-Client-Tool na, stopp. Jetzt mache ich es wieder größer. Kann man halt zum Beispiel auch die IP-Adresse fragen statt dem Hostname und den Hostname dann als Servername mitgeben. Ne, dann stellt man quasi eine explizite Anfrage mit Servername-Indication. Damit kann man dann so debuggen, ne, ob auf einem Webserver, wenn man den falschen Hostname mitgibt, wo landet man dann eigentlich? Ne? Ist so diese Zuordnung zu den verschiedenen VHost-Konfigurationen richtig, wenn man bei der IP-Adresse anlandet? Und so weiter. Also, genau, ich höre jetzt hier mal auf. Und wir haben noch einen Moment Zeit. Und ihr dürft.
Troubleshooting befindet sich ja häufig in so einem Spannungsfeld zwischen ja, zeitnahe Lösung, also Time to Resolve oder wie immer man das nennt, und der, Anführungszeichen, richtigen Lösung, Anführungszeichen. Und du hast ja vorhin schon dieses Beispiel mit ChangeMod 777 genannt. Andere Beispiele, die mir sofort in den Sinn kommen, sind, naja, da war ein Fehler, dann habe ich einfach mal den Rechner rebootet, dann ging alles wieder. Bis dann das nächste Mal der ganze Speicher vollgelaufen ist oder sowas. Wie gehst du damit um, wenn du einen Kunden hast, der oder einen Kollegen, der drängelt und sagt, ah ja, los, jetzt, wir wollen jetzt hier eine Lösung sehen und Hauptsache der Service ist wieder ab. Weil ChangeMod 777 ist eine effektive Lösung. Es ist keine gute Lösung, es ist keine effiziente Lösung, aber es ist eine effektive Lösung.
Naja, ich habe schon Incidents erlebt, da wurde quasi dann tagsüber während der Arbeitszeit etwas schnell wieder gemacht, dass es erstmal geht und dann nachts nochmal auseinandergenommen sozusagen. Also das ist dann natürlich anstrengend, aber so kann man es halt machen, wenn es nicht anders geht und man da nicht stundenlang jetzt drauf verzichten kann und der ganze Laden steht eigentlich still. Ist immer eine Abwägungssache letztlich, ne? Ich glaube, da gibt es nicht so die eine Antwort.
Die Frage ist, wie man jemanden dazu überzeugen kann, diese Zeit zu investieren.
Die stelle ich mir immer wieder. Ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kann man halt einen Kunden, Systemverantwortlichen davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, diese extra Zeit zu investieren, um herauszufinden, wieso sind die Permissions falsch oder wieso ist der Zugriff nicht möglich? Wieso ist das jetzt so, wie es gerade ist?
Naja, ich glaube, also klar, man kann nur sein Bestes tun und da argumentieren. Also ich glaube, als Letztes würde ich dann halt, wenn ich das überhaupt nicht schaffe, jemanden zu überzeugen, dass ich jetzt keine Sicherheitslücke einbauen will sozusagen, sondern das Problem lösen, dann würde ich sagen, als letztes Mittel so, okay, auf deine Verantwortung. So, es ist keine schöne Lösung, ne? Aber letztlich, ich glaube, wenn es andersrum, ne, durch genug Security-Incidents, die jeden Tag in den Medien stehen, gibt es ja, glaube ich, schon auch ein wachsendes Verständnis dafür, dass es wichtig ist. Und also so immer davon auszugehen, dass Systeme halt, also laufende Systeme sind der Normalzustand. Das ist halt meiner Meinung nach auch ein bisschen so ein Irrglaube, ne? Sondern nur viele Leute sehen die Arbeit, die dahinter steckt, halt nur, wenn was kaputt ist, ne? Aber die muss gemacht werden, diese Arbeit. Und wenn darüber dann halt mal was nicht läuft, dann denke ich, muss das, so doof es ist, irgendwie möglich sein, ne? Also sonst haben wir halt hinterher zu viel Schrottsysteme in der Welt.
Ich wollte es nur mal kurz kommentieren dazu. Also in so einem Fall, ChangeMod 777 führt zu einer temporären Lösung des Problems und es wird gedrängelt. Es muss jetzt fertig werden. In der Eigenverantwortung kann ich sagen, okay, ich mache das kurz. Aber also ich persönlich bin zum Beispiel eher so, dass ich dann sage, kommuniziere, dass das Problem trotzdem noch analysiert werden muss. Und dass dem Kunden entsprechend auch, wenn es eine Downtime ist oder wenn es dann später am Tag ist, sozusagen mitzuteilen, es wird nochmal analysiert werden müssen, weil es so auf Dauer nicht bestehen sein kann aus schon Sicherheitsaspekt aus Eigeninteresse, ne? Ja. Dass ein System sauber ist. Genau, das bloß als Kommentar von meiner Seite. Ansonsten noch zu dem Sache mit jetzt dem Beispiel mit dem Zertifikat, was nicht ist. Wenn man schon IP-Adresse guckt, könnte man theoretisch auch noch, wenn man lustig ist, wo ist machen, um zu gucken, ist das, was ich da anfrage, überhaupt der richtige Server, den ich wissen will, gehört der überhaupt zum Kunden oder was auch immer. Ne? Aber das nur mal als kleiner Kommentar. Danke.
Der MTR hat da ein ganz cooles Feature, was das autonome System mit anzeigt, mit wem man da gerade redet.
Dann was nochmal?
Der MTR, du hattest das Tool auch.
Ja.
Der hat, wenn man in die Hilfe guckt, eine Option, um das autonome System anzuzeigen. Also sprich, wem gehört die IP? Und dann kann man sehen, ich hangel mich ja gerade von mir zu meinem Provider, zu Hetzner über die Telekom. Und dann kann man immer schon sagen, ja, Telekom, okay.
Mhm.
Oder halt wer anders.
Genau. Also ganz viele von diesen Tools, die ich jetzt gerade habe, haben natürlich weitere Einstellungen oder Parameter, die man mitgeben kann, um da genauere Infos rauszukitzeln. Ja.
Jo, hallo Silke.
Hallo.
Ich hätte noch eine kleine Ergänzung zum Thema Log-Level erhöhen. Aus dem Arbeitsalltag auf jeden Fall auf den Notizzettel schreiben, dass man es getan hat und auch wieder runterdrehen. Weil um 3 Uhr nachts ist immer dann der Zeitpunkt, wenn die Platte voll ist und die Bereitschaft aufwacht. Das wollte ich nur noch ergänzen. Und wenn ich zum Beispiel SSH keine Verbindung kriege, ist der Verbose-Schalter wahnsinnig hilfreich.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob der Verbose-Schalter irgendwo mal kam, aber da brauche ich keinen Log angucken. Da kann
Stimmt.
ich nicht direkt
ja.
mit V oder VVV gucken, wo knallt es eigentlich.
Mhm. Genau, also ich guck mal, ob ich hier nochmal kurz, ich kann es nochmal kurz hier anmachen. Die Anregung gerade, ne? SSH. Minus V. Wo gehe ich denn jetzt hin? So, jetzt kriege ich hier ganz viel Output über die SSH-Verbindung, die ich gerade aufbaue.
Muss man minus D auch
erwähnen. Okay, nutzt das Pad. So, genau. Und also angenommen, man kriegt diese Verbindung nicht, minus V. Verbose Mode gibt es bei ganz vielen Tools, wichtige, genau. Und zu dem Thema dran denken, dass man Debug-Log-Level anhat und dass die Platte sich deshalb schneller füllt. Ich habe das tatsächlich auch schon für ein so ein Tool mal gemacht, dass das im Monitoring jede Stunde guckt, dass quasi, ja, dass das halt zumindest gelb wird, dass ich vor Feierabend dran denke. Genau, ja, stimmt.
Okay, dann komme ich mit einer eigenen Frage. Du hast jetzt das Repertoire gezeigt für Fehlermeldungen namens geht gar nicht. Inwiefern unterscheidet sich die Herangehensweise mit geht zwar, aber ist arschlangsam oder Performance reicht nicht? Unterscheidet sich das irgendwie?
Naja, also ich meine, kommt ja darauf an, was langsam ist. Ne? Also wenn jetzt die Netzverbindung zu dem Ziel das Langsame ist, das hätte man jetzt hier in dem MTR zum Beispiel gesehen, ne, dass da Paketverlust zum Beispiel wäre oder so. Aber sonst gibt es natürlich extra Tools, mit denen man Performance untersucht. Ne? Also erste Adresse wäre jetzt top, würde ich sagen, ne, auf einem System gucken mit dem top-Befehl oder h-top in hübscher. Was lastet da Ressourcen aus? Gibt es viele Schreibzugriffe oder ist die CPU an Anschlag, ne, um sich da so, da hat man diese Top, gibt es auch für Apache Top, MyTop für Datenbanken und so. Das sind alles so interaktive Systemmonitore für verschiedene Themen, wo man Infos kriegt und aber auch gezielt dann zum Beispiel Prozesse abschießen könnte oder sowas, ne, um zu gucken. So. Und da muss man natürlich je nach Thema die Tools sich suchen. Performance ist halt ein Thema, Netzwerk ist ein anderes Thema. Was weiß ich, ne, da gibt es mannigfaltige. Und alles davon kann auch langsam sein. Ne, so, es hängt ja auch immer viel mit vielem zusammen. Genau, das heißt, ich würde sagen, es gibt Überschneidungen in der Vorgehensweise und man braucht aber speziellere Tools, die darauf zugeschnitten sind. So.
Okay, an der Stelle kann ich beispielsweise das Buch Systems Performance Brandon Gregg empfehlen. Der hat die Use-Methode dort skizziert. Lohnt sich.
Was machst du, wenn du den Fehler nicht nachbauen kannst? Also wenn er existiert, aber nur beim User. Oder der User das Problem ist, wie findest du das raus?
naja, also erstmal durch Rückfragen. Ich kann auch nicht jedem helfen natürlich, ne? Also, aber erstmal immer Logdateien, nach Logdateien fragen, die Leute bitten, nochmal dies oder jenes zu gucken, was mir dazu einfällt. Ne? Also, dass sie jetzt, also in unserem Use Case, ne, so ein Identity Provider hat immer dahinter ein LDAP Active Directory oder irgendeinen Verzeichnisdienst. Dann zum Beispiel sich die einzelnen Infos über die Accounts, mit denen es Probleme gibt, dort anzugucken. Ne? Also quasi von verschiedenen Seiten her diese Informationen einzuholen. Aber wenn dann am Ende da nichts kommt, wo ich noch, ich meine, ich kann ja nicht in deren Systeme reinschauen letztlich, ne, so, wo ich dann, kann ich nur noch sagen, tut mir leid, also ich weiß es auch nicht weiter, ne, so.
Als Beispiel dazu, wir haben eine Seite, wo man Videos hochladen kann, der User hat immer weggeklickt, also hat es hochgeladen, aber die muss halt live, das ist klar, dass es hochgeladen war, der hat halt weggeklickt. Aber es war natürlich der Server.
Ja, also genau, also wenn UserInnen am Ende was, also das ist bei uns, wäre das so ein Fall, Betreiber von so einem IDP, also Hochschule, meldet sich und sagt, es gibt irgendwie, also vor allem zu früher haben wir auch so Systeme gehostet, das heißt, die Hochschuladmins waren dann der Proxy für die User-Anfragen. Die hatten den IDP nicht, sondern wir, und dann kam halt XY versucht die ganze Zeit, sich anzumelden und es geht irgendwie nicht. Das trifft nur eine Person. Also der IDP scheint zu laufen. Und dann, wenn man nachschaut, kann man dann teilweise schon sehen, dass die Leute bei der Frage, dürfen ihre Matrikelnummer und Mailadresse an den Service übermittelt werden, haben die halt Nein angeklickt. So, ne? Und das wird natürlich dann auch irgendwo in den, weil solche Opt-outs, die werden natürlich dann auch gespeichert. Und so irgendwie kann man sowas dann teilweise nachvollziehen. Aber klar gibt es auch Leute, die irgendwie mit Problemen kommen und eigentlich in Browser-Cache mal lernen müssen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, es passiert. Und man kann halt nur, genau, man kann nur so gut, man kann nachfragen irgendwie. Ne?
Ich glaube, es hilft auch grundsätzlich die Aussage, ich habe nichts gemacht, wirklich kritisch zu hinterfragen und in die Logs zu schauen, weil ich glaube, 99% der Fälle war doch irgendwas.
Ja.
Es
So, nur ein bisschen Kleinkram. Für alte Leute wie mich, weil hier Diff-Tools aller möglichen Art genannt wurden, in Emacs Designs eingebaut, das ist sehr komfortabel, heißt glaube ich eDiff. Ich lagere nicht auf den Namen fest, meine Finger machen das automatisch, ich denke dabei nicht. Dann, wenn SSH nicht geht, stehen die interessanten Fehlermeldungen meistens im Logfile vom SSHD, dessen Loglöffel man dazu hochsetzen muss. Mit SSH-V habe ich bisher nur erfahren, wenn ich als Client was falsch gemacht habe. Dann hatte ich noch eins. Jetzt ist es weg. Ich bin alt.
Okay, danke.
Ach so, ich sag wieder ein. Ja, Ping hat eine Option minus F wie Friedrich, das Flatping, dann jagt die Netzwerkkarte Pakete so schnell raus, wie sie nur kann. Ja, soll man nicht machen, wenn der Feind nicht zustimmt, klar. Dann sieht man auf der Kommandozeile Punkte nach rechts wandern, die sofort wieder gelöscht werden, wenn das Päckchen zurückkommt. Das heißt, wenn da eine Punktreihe entsteht, ist das Netzwerk gestört, dann kamen nicht alle zurück. Und das kann man noch kombinieren mit der Option S wie Samuel und noch eine Zahl dran für die Paketgröße. Manchmal kommen kleine Pakete zurück und große nicht. Bis 32K darf man da kriegen, glaube ich.
Alles klar. Genau, Netzwerk-Debugging, ihr merkt schon, so tief mache ich das gar nicht. Das ist nicht meine, Baustelle. Aber gut.
Weil Diff schon wieder kam. Diff-U, also Unified Diff, gibt deutlich besseren Output, der lesbarer ist. Also mit, wenn da Zeilen stehen mit Plus und Minus, kann ich da deutlich mehr mit anfangen als mit kleiner und größer. Und da bin ich auch nicht warm geworden.
Diff-U. Ja. Okay, danke.
Also erstmal Hallo in die Runde. kleine Ergänzung, weil wir bei Diff sind. Der Midnight Commander kann das natürlich von Haus aus. Absolut perfekt. Der Midnight Commander. Der hat das implementiert immer schon. Und dort kann man auch einen Merge machen. Und die Dateien quasi im Baum rechts und links auch suchen. Also wenn man das installieren darf auf der Maschine, ich betone wenn. Und der zweite Hinweis noch zum TL. Super Tool schlechthin. Einfach Multitail ist dann die Variante mit den Sternen, aber eben als Angabe, also kann mehr. Also einfach mal probieren, Multitail ist bei Debian überall dabei.
Okay, das muss ich mir mal anschauen, das kenne ich noch nicht.
Sehr, sehr mächtiges Tool und läuft bei mir auf jeden Fall, wenn ich mich einlogge.
Genau. Cool.
Führt auch Befehle aus im Tail dann, also man kann das auch, also kann noch mehr als bloß das Einzelne darstellen. Genau.
Was im Zusammenhang mit TL-F vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass Less auch noch ein Key hat, groß F, der genau dasselbe macht. Also sich ans Ende einer wachsenden Datei klemmen und das auf dem Bildschirm dann nachverfolgen. Mit Ctrl-C kann man dann wieder rausbrechen und kann man das dann wieder abbrechen und in den normalen Less zurückgehen, der nicht automatisch am Ende folgt.
Dankeschön, ich lerne hier gerade noch total viel. Cool.
Ja, hallo. Ich hätte noch was für die verschlungenen Pfade von Curl zum richtigen V-Host. Was ich immer ganz gerne mache, ist Curl und irgendwas dahinter schreiben, Foobar oder irgendwas. Dann kann man, wenn man in seinem Logdatei grabt, nachdem weiß man zumindest, dass man auf dem richtigen Server ist und im richtigen V-Host. Das hat mir schon sehr oft geholfen, wenn man irgendwo Rewrite-Regeln ändert und das funktioniert nicht richtig und dann merkt man nach 2 Stunden, ach, ich war in einem falschen V-Host, das kann einem ganz oft helfen.
Okay.
Ja, hallo in die Runde. Mal noch eine Anmerkung zum OpenSSL-S-Client. Ich empfehle jedem, der hier irgendwie mal Zertifikate auf Servern tauschen muss, das sofort, nachdem er den Tausch gemacht hat, mit dem OpenSSL-S-Client zu verifizieren und auch zu gucken, dass die Zertifikatskette vollständig ausgeliefert wird. Alle paar Wochen schicke ich irgendwelchen Admins eine Mail, bitte schön mal den Server prüfen, weil meine Nutzer über unseren Proxy den Webserver nicht erreichen können. Weil die meisten leider nicht in der Lage sind, Zertifikate sauber zu tauschen.
So, letzte Wortmeldung.
Ja, an der Stelle möchte ich noch kurz ergänzen für alle diejenigen, die sich nicht eine 2 Wochen Zeit nehmen wollen für OpenSSL-Spezifikas und was man alles bei SSLs falsch machen kann und Zertifikaten. Der einfache Einstieg an der Stelle ist immer das kleine Tool TestSSL. Da wirft man dann einfach seinen Webserver-Namen dahinter und der geht eine lange Checkliste durch. Der braucht Onboard auch nur ein OpenSSL, das ist nur ein Bash-Skript quasi. Und der gibt hinter einem ja einen positiv, negativ, was geht, was nicht geht, wo hat man noch eine Sicherheitslücke vergessen oder sowas. Das ist immer ein guter Einstieg, um schnell zu testen, ob die Webseite fertig konfiguriert ist.
Kannst du das nochmal sagen? Wie heißt es?
TestSSL.
Und das ist ein Skript?
Das ist nur ein Skript, richtig. Also findet man, wenn es nicht schon irgendwo paketiert ist, einfach bei GitHub, kann man dort runterladen, auch selber mal einen Code lesen, um rauszufinden, was machen die intern mit OpenSSL. Mhm. Kann man eine Menge lernen.
Mhm. Okay, also das heißt, dass... Das Das heißt, das ist auch so etwas Ähnliches wie, es gibt ja auch diese ssllabs.com-Website, ne, mit diesem
Checker. SSL-Labs nur für die Kommandozeile.
Mhm. Auch, ah, ja.
Für überall dort, wo man sozusagen nicht mit OpenSSL-Labs hinkommt, weil es ein interner Webserver ist zum Beispiel, kann man das einfach intern gleich mitschleifen.
Okay, ja, danke. Mhm.
Gerne.
Dann herzlichen Dank für den ganz tollen Vortrag. Vielen Dank auch für die zahlreichen Wortmeldungen. Ich glaube, für viele geht es jetzt erstmal zum Mittag. Lasst es euch schmecken.